Hingabe. Es ist das einzige Opfer, das vollständig geopfert wird. Und deshalb spricht es von der vollständigen Selbsthingabe. So viel vorweg. Es ist übrigens auch das erste, das genannt wird. Ihr erinnert euch, wir haben den Weg in Gottes Nähe von hinten aufgesehen, von Sicht des Menschen aus. Aber aus Gottes Sicht kommt Kapitel 1 mit dem Brandopfer zuerst. Das, was ihm wohl, wie ich es sehe, am meisten am Herzen liegt. Das Brandopfer ist auch das häufigste Opfer im Alten Testament. Es wird nämlich zusammen mit dem Speisopfer zweimal am Tag gebracht. Einmal vormittags, einmal nachmittags. Ja, und dann würde ich sagen, packet eure Bibeln aus oder lest bei mir mit. Und dann gehen wir mal in drittes Buch Mose, Kapitel 1, Vers 1. Ich lese aus Elberfelder. Und der Herr rief Mose und er redete zu ihm aus dem Zelt der Begegnung. Rede zu den Söhnen Israel und sage zu ihnen: Wenn ein Mensch von euch dem Herrn eine Opfergabe darbringen will, sollt ihr vom Vieh, von den Rindern und Schafen eure Opfergabe darbringen. Wenn seine Opfergabe ein Brandopfer von den Rindern ist, soll er sie darbringen, ein männliches Tier ohne Fehler. Am Eingang des Zeltes der Begegnung soll er sie darbringen zum Wohlgefallen für ihn vor dem Herrn. Und er soll seine Hand auf den Kopf des Brandopfers legen, und es wird als wohlgefällig angenommen werden für ihn, um Sühnung für ihn zu erwirken. Und er soll das junge Rind schlachten vor dem Herrn, und die Söhne Aarons, die Priester, sollen das Blut herzubringen und das Blut ringsherum an den Altar sprengen, der am Eingang des Zeltes der Begegnung steht. Und er soll dem Brandopfer die Haut abziehen und es in seine Stücke zerlegen. Und die Söhne Aarons des Priesters sollen Feuer auf den Altar legen und Holz auf dem Feuer zurichten. Und die Söhne Aarons, die Priester, sollen die Stücke, den Kopf und das Fett auf dem Holz zurichten über dem Feuer, das auf dem Altar ist. Und seine Eingeweide und seine Unterschenkel soll er mit Wasser waschen. Und der Priester soll das Ganze auf dem Altar in Rauch aufgehen lassen. Ein Brandopfer ist es, ein Feueropfer als wohlgefälliger Geruch für den Herrn. Und wenn seine Opfergabe vom Kleinvieh ist, von den Schafen oder von den Ziegen, als Brandopfer, soll er sie darbringen als ein männliches Tier ohne Fehler. Und er soll es schlachten an der Nordseite des Altars vor dem Herrn. Und die Söhne Aarons, die Priester, sollen sein Blut ringsherum an den Altar sprengen. Und er soll es in seine Stücke zerlegen, mit seinem Kopf und seinem Fett. Und der Priester soll sie auf dem Holz zurichten, über dem Feuer, das auf dem Altar ist. Und die Eingeweide und die Unterschenkel soll er mit Wasser waschen. Und der Priester soll das Ganze darbringen und auf dem Altar in Rauch aufgehen lassen. Ein Brandopfer ist es, ein Feueropfer als wohlgefälliger Geruch für den Herrn. Und wenn seine Opfergabe für den Herrn ein Brandopfer von den Vögeln ist, dann soll er von den Turteltauben oder von den jungen Tauben seine Opfergabe darbringen. Und der Priester bringe sie zum Altar und kneife ihr den Kopf ab und lasse sie auf dem Altar in Rauch aufgehen. Und ihr Blut soll an die Wand des Altars ausgedrückt werden. Und er trenne ihren Kopf mit seinem Inhalt ab und werfe ihn neben den Altar nach Osten an den Ort der Fettasche. Und er soll sie an den Flügeln einreißen, er soll sie nicht zertrennen und der Priester soll sie auf dem Altar in Rauch aufgehen lassen, auf dem Holz, das über dem Feuer ist. Ein Brandopfer ist es. Ein Feueropfer als wohlgefälliger Geruch für den Herrn. Ja, das Brandopfer. Erstmal muss man feststellen, das Brandopfer ist ein freiwilliges Opfer. Genauso wie das Friedensopfer und das Speisopfer. Die anderen beiden sind Pflichtopfer für die Sünde. Und das Wort Brandopfer heißt im Hebräischen eigentlich nicht Brandopfer. Da steht was ganz anderes. Der Begriff Ola steht dort, heißt einfach Aufstieg, so wie man einen Berg aufsteigt. Und eigentlich müsste man deshalb Aufstiegsopfer übersetzen. Da es aber völlig verbrannt wird, haben sich die meisten deutschen Übersetzer entschieden, daraus das Brandopfer zu machen. Was macht jetzt das für einen Sinn, dass es Aufstiegsopfer heißt? Also, du stellst dir vor, Das Tier wird geschlachtet und geht dann auf den Altar. Vielleicht erinnert ihr euch bei dem Teil zum Friedensopfer, habe ich erklärt, der Altar ist der Ort von Gottes Gegenwart. Das heißt, das Tier geht in Gottes Gegenwart und dann wird Feuer angezündet und das Tier wird jetzt nicht in nichts verbrannt, sondern es verwandelt sich in Rauch und der Rauch steigt hoch zu dem Ort im Himmel, wo Gottes Gegenwart gedacht ist. Es steigt also hoch zu Gott. Etwas, was der Mensch nicht tun kann, und stattdessen sendet er ein Opfertier, das dann für ihn steht und an seiner Stelle sich in Rauch verwandelt und hochgeht zu Gott. Deswegen Aufstiegsopfer. Es steigt zuerst auf den Altar hoch. Den Altar musst du dir vorstellen als relativ hohes Ding, also höher als du schauen kannst. Und dann steigt es im Rauch auf zu Gott. Es kommt auch relativ häufig vor, beim Noah zum Beispiel nach der Flut, er opfert ein Brandopfer. Abraham und Isaak, eigentlich sollte Isaak auch als Brandopfer geopfert werden, aber im letzten Moment gibt Gott die Gelegenheit, ein stellvertretendes Tier zu geben. Das ist übrigens eine sehr gute Illustration dafür, was passiert beim Brandopfer. Eigentlich soll Isaak sich selbst opfern. Aber das Brandopfer ist eine Institution von Gott, damit der Mensch ein Tier an seiner Stelle opfern kann. David bringt ein Opfer dar am Ende einer Plage. Er hatte gesündigt, dann gab es eine große Plage und er sieht den Engel des Herrn und an der Stelle betet er, bringt ein Brandopfer und die Plage hört auf. Es sind drei Beispiele, die eins verdeutlichen, das Brandopfer hat für Gott eine starke Bedeutung, denn er ändert sein Handeln jedes Mal danach. Statt die Erde zu vernichten, sagt Gott, nachdem er den Geruch von Noahs Brandopfer riecht, ich will die Erde nicht noch einmal vernichten. Bei Abraham und Isaak ist großer Segen eine Multiplikation zu einem gesamten Volk die Folge. Und bei David ist es das Ende der Plage, nachdem Gott das Brandopfer riecht. Die Selbsthingabe, die dahinter steckt, hat also eine krasse Auswirkung. Das Opfertier soll ohne Fehler sein. Und hierin sehen wir ein Bild für das, was auch Jesus bedeutet. Jesus ist das perfekte Brandopfer, so wie er auch schon die anderen vier Opfer ist. Und er ist eben makellos, also ohne Sünde, ohne Fehler. Gleichzeitig würden wir gerne so sein, können es aber nicht. Und im Alten Testament gibt es dafür das Tier als Brandopfer. Im Neuen Testament ist es Jesus, der für uns stellvertretend vollkommen ist. Und wie bei den anderen Opfern möchte ich auch hier wieder zwei Stränge verfolgen jetzt. Der eine Strang ist der, wir sehen immer Jesus im Opfer und finden ganz viele Parallelen und denen möchte ich gern nachgehen. Und der andere Strang ist, dieses Opfer hat immer auch für uns eine Bedeutung. Und auch die will ich gern im Folgenden ein wenig verfolgen. Gehen wir zur Handauflegung. Handauflegung hatten wir auch schon mal geklärt, kann bedeuten Identifikation mit dem Opfertier oder Übertragung von irgendetwas. Übertragung scheint hier weniger Sinn zu machen. Beim Brandopfer scheint es eher um die Identifikation zu gehen. Ich bin jetzt dieses Opfer und ich würde gern im Rauch zu Gott aufsteigen, um mich selbst ihm völlig hinzugeben. Aber ich kann es nicht und ich bin auch nicht makellos. Und das macht auch vor allem deswegen Sinn, weil wenn es Übertragung wäre, dann was wird dann Übertragung? Wird die Sünde übertragen? Das Tier geht ja gerade in Gottes Gegenwart. Wie soll dann Sünde übertragen werden? So richtig ich muss erst zum nächsten Punkt kommen. Die Sühnung. Was die Sühnung bedeutet in Vers 4, das heißt, es wird gut sein für ihn, um Sühnung zu tun. Sühnung hat eine mögliche Bedeutung und zwischen vielen, also ursprünglich bedeutet es eigentlich etwas zudecken. Es kann aber auch abgeleitet werden von einem Wort, was bedeutet ein Lösegeld bezahlen. Lösegeld bezahlen damals war nichts Illegales. Heute hört sich das so ein bisschen wie Bestechungsgeld an. Aber damals war es ein Geld, das du bezahlst, um einer möglichen anderen Strafe zu entgehen. Zum Beispiel gab es den sogenannten stößigen Ochsen. Wenn du also einen Ochsen hast, der andere verletzt, musst du eigentlich selbst dafür haften mit deinem Leben. Aber statt das nicht zu tun, kannst du ein Lösegeld bezahlen und entgehst dann der Strafe. Und darunter haben wir auch schon wieder die Bedeutung, die Jesus uns bringt. Jesus kam, um sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Petrus sagt, indem ihr wisst, dass ihr nicht mit verweslichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi als eines Lammes ohne Fehl und Flecken, wie das Brandopfer. Wie geschieht jetzt diese Sühnung? Auf jeden Fall anders als beim Sündopfer. So wie ich das Ganze verstehe, ist es so. Das Opfer steht für die völlige Selbsthingabe. Das kriegt aber der Mensch nicht hin, deshalb lässt er ein Tier dafür sich hingeben. So richtig Sinn macht's aber erst, wenn wir Jesus darin sehen. Ich selbst bin nicht makellos und meine Selbsthingabe wird niemals genug sein. Weil ganz ehrlich, völlig dich hinzugeben, das wird ein bisschen schwierig. Es würde sehr viel bedeuten. Wer macht das von uns? Aber Jesus hat's gemacht. Deshalb, wenn ich mich mit Jesus als dem makellosen Brandopfer identifiziere, dann zählt es, als ob ich es geschafft hätte, perfekt zu sein. Und so sieht uns Gott letztendlich. Perfekt, genau wie Jesus. Paulus sagt, ich halte alles andere für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde. Also in ihm, so dass Gott mich sieht, als ob ich in Jesus wäre, als ob ich vollkommen wäre, als ob ich es geschafft hätte, diese völlige Selbsthingabe. Als nächstes, nachdem das Opfer geopfert wird, wird die Haut abgezogen. Deswegen, so ganz stimmt's nicht, eine Sache wird nicht geopfert, die Haut. Warum? Weil wenn du vor Gott trittst, musst du deine Masken ablegen, deine Haut, deine äußere Schale. Und ich glaube, wir tun alle gut darin, wenn wir uns vor Gott begeben, nicht zu tun, als wären wir jemand, der wir nicht sind, sondern alles abzulegen und ehrlich zu sein. Und dann wird's geopfert. Und jetzt heißt es, er soll das Ganze opfern und das wird nochmal in vier Teile unterteilt. Dann haben wir als erstes den Kopf. Der Kopf soll geopfert werden. Der Kopf ist das Haupt, der oberste Teil des Körpers. Und das Haupt kennen wir auch in der Bedeutung der Führung. Deswegen ist der Kopf auch das führende Teil. Dann soll das Fett noch geopfert werden. Das Fett ist das Beste, was ein Mensch hat. Erinnert euch der Ausdruck, das Fett des Landes im Alten Testament. Warum lacht ihr? Ach so, das ist keine moderne Vorstellung mit dem Fett, gell? Ja, ja, ist nicht das Beste, was man hat heute. Ja, man muss bedenken, über viele Jahrhunderte hinweg waren leicht pummelige Menschen attraktiv. Denkt an die Mona Lisa. Schönheitsideal vor ein paar hundert Jahren. Okay. Ja, weil die Leute hatten nicht so viel zu essen. Dann die Eingeweide. Eingeweide umfasst viele Dinge. Die Nieren, das Herz. Die Nieren als der Sitz der Emotionen. Also du darfst nicht so denken wie in unserem heutigen Denken ist das Herz der Sitz der Emotionen und der Kopf ist dort, wo der Wille und die Gedanken sitzen. Im Alten Testament oder im hebräischen Denken sind die Nieren dort, wo die Emotionen, die Gefühle sitzen. Und das Herz ist der Sitz der Gedanken und der Entscheidungen und des Willens. Das heißt, auch das soll Gott geopfert werden. Alle Gefühle und alle Entscheidungen, aller Willen. So ähnlich wie beim Kopf. Und dann gibt es noch die Unterschenkel. Die Unterschenkel bei einem Tier, wenn ich mich jetzt so... Ne, stehen für die Hände und für die Füße. Also das, was im Alltag dreckig wird. Ihr erinnert euch, Jesus wäscht die Füße. Der Körper ist schon rein, aber die Füße werden immer wieder schmutzig und müssen immer wieder gereinigt werden. Genauso die Hände werden auch immer wieder gewaschen, weil sie immer wieder dreckig werden. Bedeutet, wenn du Gott dein Leben geben möchtest, aus völliger Hingabe ein komplettes Brandopfer. Freiwillig, ne? Das heißt ja, wenn jemand geben will. Wenn du das möchtest, dann lass ihn den führenden Teil in deinem Leben sein. Gib ihm das Beste, was du hast. Gib ihm alle deine Gefühle, deine Gedanken, deine Entscheidungen. Überlass ihm deinen Willen. Und lass dich von ihm immer wieder reinigen, heilig machen. Ein immerwährender Prozess der Heiligung, wie es das Neue Testament auch nennt. Gott will dein ganzes Leben, damit es ihn noch mehr freut. Reinige dich. So wie Jesus. Völlig rein, völlig heilig. Jesus ist das perfekte Brandopfer. In Epheser 5, Vers 2 heißt es, wandelt in Liebe, gleich wie auch der Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat, als Darbringung, das spricht vom Speisopfer, und Schlachtopfer, das spricht von den Blutopfern, vor allem vom Brandopfer. Gott zu einem duftenden Wohlgeruch, genauso wie bei uns der duftende Wohlgeruch in Kapitel 1 vom dritten Buch Mose. Jesus hat so gelebt, dass sein Vater im Himmel sein ganzes Leben war. Voll und ganz. Und jetzt tut es mir leid, dich enttäuschen zu müssen, aber nein, Jesus ist nicht gekommen wegen dir und hat alles erlitten wegen dir, sondern er hat es für seinen Vater getan. Das ist ein Punkt, den ich wichtig finde, weil er hat für uns auch Bedeutung. Wir tun nicht die Dinge, die wir tun, helfen, Gutes tun für die Menschen um uns herum in erster Linie. Die profitieren auch und natürlich haben wir Mitleid und natürlich erbarmen wir uns und natürlich tun wir es auch für sie. Aber in erster Linie, und das ist der Grund unseres Handelns als Christen, tun wir es für unseren Vater im Himmel. Jesus sagt, meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Oder Hebräer sagt es in Kapitel 10, siehe, ich komme, wofür? Um deinen Willen, Gott, zu tun. Er kommt, um den Willen seines Vaters zu tun. Und gibt damit sein Leben ganz seinem Gott. Natürlich gibt er es auch uns. Aber in erster Linie tut er es für seinen Vater und gibt sich völlig hin. Erinnere dich an den Garten Gethsemane, wo er betet, kurz bevor es passiert und er sein Leben bis aufs Äußerste hingeben muss. Betet im Lukas-Evangelium, nicht mein Wille, sondern der deine geschehe, in völliger Hingabe. Oder in Markus, nicht was ich will, sondern was du willst. Oder Matthäus, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Als er dann zum Pilatus geführt wird, könnte man meinen, eigentlich wäre doch jetzt die Möglichkeit, dass er mit dem Mann redet, der ist ja vernünftig, und sich verteidigt. Was passiert? Pilatus versucht eigentlich, Jesus nicht hinrichten zu müssen. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist, aber er schickt ihn zum Herodes, genau deswegen, weil er nicht selbst die Verantwortung für die Hinrichtung Jesu übernehmen möchte. Also geht Jesus zu Herodes. Herodes will nur eine Sache, nämlich ein Wunder sehen. Jesus hat hunderte Wunder getan. Er hätte es einfach tun können. Was macht er? Er macht nichts. Und er schweigt sogar. Hätte er geredet, er hätte sich nur so verteidigen können, dass keiner mehr ihn für todeswürdig gehalten hätte. Aber er wollte den Willen seines Vaters tun. Dann kommt er zurück zum Pilatus. Pilatus sagt, okay, ich geißle ihn, damit ich ihn nicht noch umbringen muss. Auch das funktioniert nicht. Dann lässt er einen Gefangenen frei, den Barabbas, damit die Leute auf Jesus verzichten. Auch darauf gehen sie nicht ein. Später geht er relativ verzweifelt wieder rein und redet mit Jesus, in der Hoffnung, etwas zu finden, was ein Grund wäre, ihn nicht hinrichten zu müssen. Und statt dass Jesus ihm was gibt, eine Kleinigkeit, und ihm sagt, ich bin eigentlich gar nicht schuldig, weist Jesus ihn zurecht und sagt, du hättest gar keine Macht, mich zu verurteilen, wenn sie nicht von oben von meinem Vater gegeben wäre. Es scheint, als ob Jesus diesen Kreuzestod für seinen Vater will. Natürlich will er ihn nicht innerlich, Aber wenn er weiß, es ist meines Vaters Wille, dann tut er ihn trotzdem. Das ist völlige Selbsthingabe. Kurz vorher provoziert er die Pharisäer auch noch bewusst. Zum Beispiel, wo er sagt, brecht diesen Tempel ab. Später im Vers heißt es dann, er redete vom Tempel seines Leibes. Auf Deutsch, tötet mich. Er provoziert's. Er will es, weil er weiß, dass es der Wille seines Vaters ist. Der perfekte, vollkommene und gute Wille seines Vaters. Und wenn wir in herausfordernden Lagen sind, dann meinen wir, dass wir jetzt langsam ein bisschen Ruhe, ein bisschen Hilfe verdient haben, ein bisschen Ausruhen, ein bisschen Anerkennung vielleicht auch. Aber wie Jesus dort am Kreuz hängt, als ob er nicht schon genug gegeben hätte, macht er dann noch ein seelsorgerliches Gespräch mit seinem Nachbarn nebendran und kümmert sich um die Versorgung seiner Mutter in Jerusalem. Er hat wirklich alles gegeben. Und nachdem er alles gegeben hat, noch mehr gegeben. Das ist völlige Hingabe. Ich habe mal gehört, eine Meinung, die ich für etwas überholt halte, aber gut, habe sie gehört. In Beziehungen denken Frauen eher so, dass die Beziehung ihr ganzes Leben ist. Männer denken eher so, ja, das ist halt ein Thema in meinem Leben, neben Arbeit, Freunden und so weiter. Ich glaube nicht, dass sich das so halten lässt. Und ich bin auch gerne vorsichtig bei pauschalen Aussagen über wie Frauen denken, was Männer machen. Vor allem bei den Frauen. Aber die Frage stellt sich trotzdem uns. Ist er ein Thema in deinem Leben? Oder ist er dein ganzes Leben? Es fängt an von der Art und Weise, wie du die Toilette hinterlässt. Es geht über die Art und Weise, wie du deine Abende gestaltest, wie du deine wöchentliche Routine organisierst, wie du eine E-Mail abschließt, welches Essen du isst, ob du deinen Teller bis zum bitteren Ende leer isst oder nicht, wann du deinen Mund aufmachst, wann du ihn vielleicht lieber nicht aufmachst, welchen Beruf du ergreifst, welchen Partner du wählst oder welche Prinzipien du anwendest bei der Wahl deines Urlaubs, wie du mit zu treffenden Entscheidungen umgehst. Nicht, dass du immer einen Brief vom Himmel brauchst, um deine Entscheidung zu treffen, aber die Frage ist, regiert darin auch Jesus in deinem Leben? Tust du letztendlich alles aus völliger Selbsthingabe an deinen Vater? Wie du mit deinem Fehlverhalten umgehst? Wie du mit dem Fehlverhalten anderer umgehst? Wie du mit Frustration umgehst in deinem Alltag? Wem du erzählst, wenn was Gutes passiert ist, wo du Hilfe suchst, wenn was Schlechtes passiert ist, welche Wörter du dir selbst verbietest auszusprechen, wie du an deiner Persönlichkeit feilst, eventuell sogar gegen den aktuellen Trend aufgibst zu sein, der du bist, statt zu leben, wer du bist, weil es vielleicht nicht immer richtig und gut ist, wie du mit Krankheit und Unfall umgehst, welche Herausforderungen du annimmst, welche du ablehnst, worein du dich berufen lässt, um Jesus in deinem Leben wachsen zu lassen. Dass er der ist, der deine Werte bestimmt, deine Überlebensstrategien formt, der deine Weltsicht hinterfragen darf, der dich um dein Geld, deine Träume, deine Zeit, deine harmlosen, zerstreuende Beschäftigungen bringen darf, sodass er vom Teilgebiet in deinem Leben zu deinem ganzen Leben schlechthin wird. Also, ich habe mal versucht, eine Liste von diesen Dingen zusammenzustellen und muss sagen, ja, ist noch Luft nach oben. Ist es nur ein Perfektionismus, so sein zu wollen, dass ich selbst auf der Toilette geistlicher bin als anderen? Ich will gerne Perfektionist genannt sein, wenn es bedeutet, dass mein Vater im Himmel sieht, dass eins seiner Kinder sich völlig ihm hingeben möchte. Aber eins will ich nicht tun. Beim Friedensopfer stehen bleiben. Zufrieden zu sein damit, dass er mich erlöst hat, dass ich Gemeinschaft mit ihm habe. Ich möchte mehr als das. Ich möchte weitergehen im Schritt zur Nähe Gottes hin. Zweimal am Tag wurde es damals dargebracht. Morgens und abends. Frag dich, ob Jesus das Recht hat, dein ganzes Leben zu nehmen. Und wenn ja, dann sag es ihm. Zweimal am Tag. Oder wie Daniel, dreimal am Tag. Sag ihm, Vater, ich bin dein, wenn du einen Auftrag für mich hast. Ich tue ihn nach bestem Können, von ganzem Herzen. Und zu deinen Wegen mit mir sage ich Ja und Amen. Gott sei Dank haben wir nicht so viel Leid, Hunger und Krieg in unserem Leben. Die meisten Deutschen haben vergessen, was das bedeutet. Und das ist schön so. Aber es bedeutet gleichzeitig auch, dass wir nicht gelernt haben, mit Mangel umzugehen. Und ich frage mich, wenn eine Christenverfolgung, eine blutige käme, wie würden wir damit umgehen? Wie weit würde unsere Selbsthingabe dann noch gehen? Wie weit würden unsere Worte uns tragen? Mich schlaucht ein bisschen die Frage, ob ich zu diesen Märtyrern gehören würde, die sich in den ersten 3 Jahrhunderten zum Beispiel oder aktuell in anderen Ländern hingegeben haben, oder würde ich zu denen gehören, die lieber den Göttern opfern, um einem eigenen Opfer zu entgehen. Vielleicht will ich es gar nicht wirklich wissen, aber mich schlaucht die Frage ein bisschen. Letztendlich, wie viel ist unser Glaube tatsächlich wert? Wir singen doch fast jeden Sonntag Lieder von Selbsthingabe. Aber wie viel sind unsere Worte wirklich wert, wenn es dazu kommt? Gutes Beispiel für mich ist Petrus im Neuen Testament. Als Jesus sagte, ich werde sterben, sagt er, das geschiehe dir nimmermehr und ich bin bereit, mit dir in den Tod zu gehen. Und als es dann drauf ankommt, verleugnet er ihn 3-mal dort am Kohlefeuer. Warum? War es wirklich Todesangst? War es vielleicht auch nur Angst davor, jetzt von den anderen, die am Kohlefeuer sitzen, da ausgegrenzt zu werden oder verspottet zu werden? War es Scham? Ich weiß es nicht. Aber was, wenn uns diese Dinge begegnen? Soziale Ausgrenzung für den Glauben. Wie weit reicht dann noch unsere Selbsthingabe? Was, wenn es aber auch hart auf hart kommt? Also, dass wir wirklich etwas erleiden. Wie weit reicht noch unsere Selbsthingabe? Ich will nicht den Teufel an die Wand malen und sagen, die Christenverfolgung kommt sehr bald, auch wenn die Bibel uns warnt, dass wir Christenverfolgung für etwas Normales halten sollen. Aber vielleicht kommt sie doch bälder als gedacht und wir müssen uns darauf vorbereiten. So oder so, ob es bis an den Tod geht oder an dein Leben, die völlige Selbsthingabe ist das, was unser Vater im Himmel wert ist. Eine wichtige Wahrheit ist diese, als Jesus Nachfolger haben wir einen Bund mit Gott und das bedeutet, er ist derjenige, der sagt, wo es lang geht, weil dieser Bund nicht auf gleicher Ebene geschlossen ist, sondern Gott im Himmel und wir Menschen auf der Erde. Das Neue Testament berichtet in der Apostelgeschichte einen interessanten Vers, einen seltsamen Vers. Das heißt in Apostelgeschichte 5, Vers 13, von den übrigen aber wagte keiner sich ihnen, den Jüngern, anzuschließen, doch das Volk rühmte sie. Also, keiner traut sich auch Christ zu werden, sich diesen Jüngern anzuschließen, die sich da in Jerusalem als erste Urgemeinde gebildet haben. Aber alle reden gut von denen. Ach, das sind super Menschen. Die sind toll, aber ich will da nicht damit zu tun haben. Es wundert uns fast. Warum trauen sich nicht die Menschen, sich denen anzuschließen? Mir scheint, die haben gesehen, was das bedeutet, wenn man Christ wird und gläubig wird. Es kann bedeuten, dass du alte Kontakte, soziale Kontakte abbrechen musst, wie vielleicht Johannes. Johannes, ein Verwandter des Hohen Priesters. Schon mal überlegt, was das für ihn bedeutet, wenn er Christ wird. Oder vielleicht, dass sie alte Überzeugungen radikal über Bord werfen müssen, wie Paulus. Oder dass ihre Sünden vielleicht im Öffentlichen bekannt werden und bloßgestellt werden, wie bei Petrus, Galater Kapitel 2. Verzicht auf persönlichen Besitz, Abgabe ans Reich Gottes. Weitermachen trotz Steinigung, wie Paulus. Beten, bis die Knie anschwellen, wie man es über Jakobus sagte. Solche Dinge machen Angst. Natürlich schließt man sich denen dann nicht so richtig gern an. Aber dafür hatten diese ersten Christen eine Schlagkraft mit ihrem Glauben. Sie haben gezeigt, wie eine Gesellschaft sein könnte, die in Gottes Sinn ist. Wie ein Zusammenleben sein könnte. Sie haben Liebe statt Zank gehabt, schrittweise die Sklaverei aufgeweicht mit ihrem Zusammenleben und moralische Orientierung im Leben gegeben. Ich fange an zu glauben, dass zu einer völligen Selbsthingabe als Brandopfer übertragen, für mich auch die Buße dazugehört, darüber nicht so zu sein und nicht so zu denken, wie es Gottes Willen entspricht. Wir leben als vor allem Deutschchristen einen sehr innerlichen Glauben, der selten äußerlich wirksam wird. Und mir fällt es sehr schwer, das zu ändern. Ich glaube aber, dass es einer der Schritte in der Selbsthingabe wäre. Und ich schäme mich ein bisschen, manchmal nicht drüber hinwegzukommen, über das Lesen der Bibel, das Beten und das Vermeiden von allzu bösen Taten. Ich würde gerne mehr darüber hinaus tun. Und ich weiß, dass jede bedeutsame Erweckung mit Buße angefangen hat. Nicht unter den ungläubigen Menschen, sondern unter den Christen. Warum nicht heute? Warum nicht hier? Völlige Selbsthingabe und daraus folgend eine neue Erweckung. Vielleicht, weil wir dann alle die Hosen runterlassen müssten und das nicht gerne tun. Römer 12 spricht in meinen Augen am meisten von dem, was das Brandopfer sagt. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmung Gottes eure Leiber darzustellen, als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Erstmal Vers 1. Eure Leiber, also das ganze Leben, darstellen als ein lebendiges, nicht totes, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Vernünftig, also im Sinne von das Echte, im Gegensatz zum alttestamentlichen Bildlichen. Und dann geht's weiter. Seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Darin, unter anderem darin besteht es, sein Leben als Brandopfer zu geben. Nicht gleichförmig dieser Welt zu sein, sondern verwandelt zu werden. Erster Schritt dazu, die Buße. Durch die Erneuerung des Sinnes. Damit wir prüfen können, was der Wille Gottes ist. Gemeint ist nicht der Wille Gottes im Sinne von, soll ich diesen oder jenen Beruf ergreifen, sondern was ist der Wille Gottes in Bezug auf was nehmen wir für Beispiele? Was ist der Wille Gottes in Bezug auf Sexualität? Krieg, darf ein Christ Kriegsdienst leisten? Was sind Grauzonen? Umgang mit Geld? Ich lese in letzter Zeit ein Buch über Ethik, christliche Ethik. Mir wird im Lesen immer mehr bewusst, wie orientierungslos ich selbst bin in vielen Fragen und wie viel ich noch zu lernen habe. Aber ich möchte auch darin wachsen, zu prüfen, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Ich würde mir wünschen, dass wir gemeinsam darin wachsen und das mehr und mehr lernen. Vielleicht geht's dir ein bisschen wie mir, wenn ich diese Dinge sehe, merke ich, wie weit ich zurückbleibe in meiner Selbsthingabe. Gehen wir zurück zu Petrus. Was ist aus ihm geworden? Er wurde der Apostel der Apostel, trotz des Falls, trotz Mangel an Selbsthingabe. Warum? Nun, wenn du an Jesus glaubst, dann ist er für dich das vollkommene und perfekte Brandopfer. Und das bedeutet, seine Selbsthingabe zählt wie deine. Und das nimmt so ein bisschen den Druck raus. Du musst es nicht mehr perfekt machen. Ganz und gar nicht. Jesus hat es für dich perfekt gemacht und Gott, der Vater, sieht dich trotz allem Mangel an Selbsthingabe so, als hättest du dein komplettes Leben hingegeben bis hin in den Tod. Das ist die Folge vom Glauben an Jesus. Das ist das, was er uns schenkt. Deswegen nimm es an, danke ihm dafür. Und gib als Dank dein Leben ihm zum Brandopfer. Es gibt, nachdem das erste Tier beschrieben wird, noch zwei weitere Tierarten, die geopfert werden können. Wir gehen zurück, 3. Mose Kapitel 1 in Vers 10, wenn seine Opfergabe vom Kleinvieh ist, von den Schafen und von den Ziegen, oder Vers 14, wenn seine Opfergabe für den Herrn ein Brandopfer von den Vögeln ist. Ihr seht, am Anfang fing es an mit dem Rind. Vers 3, wenn seine Opfergabe ein Brandopfer von den Rindern ist. Danach heißt es, du kannst aber auch ein Schaf oder eine Ziege opfern, und danach heißt es, du kannst auch einfach nur eine Taube opfern. Preisunterschied, gewaltig. Also es fängt an mit dem großen Tier. Wenn du das nicht kannst, nimm ein mittleres Tier. Wenn du das nicht kannst, mindestens eine Taube für ein paar Euro kannst du dir leisten. Bedeutung. Es lehrt uns, jede Selbsthingabe ist für Gott angenehm. Und wenn es noch so wenig ist. Wenn es nur für ihn ist, dass wir es geben, sodass es ein wohlgefälliger Geruch für ihn ist. Nimm gerne diese Gedanken zum Anlass, um zu überdenken, ob vielleicht auch du irgendwie in irgendeiner Form möglicherweise Buße über Mangel an Selbsthingabe tun möchtest. Ob du möglicherweise deinen Sinn von ihm in irgendetwas ändern lassen möchtest. In welchen Punkten du möglicherweise Selbsthingabe mehr praktizieren möchtest in deinem Leben. Oder dank ihm einfach dafür, dass das zählt, was er gemacht hat. Wir wollen jetzt noch eine etwas längere Zeit in Anbetung und Gesang verbringen. Nutzt die Zeit einfach als Gelegenheit.